Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, selbstverständlich aber auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Heute besonders interessant, ich stelle Ihnen vor, die neue Ausgabe, das neue E-Paper für Deutschland vom Samstag, dem 8. Februar 2025. Es ist die Nummer 6 und Deutschland interessiert im Moment natürlich ganz besonders aufgrund dieser sehr aufgewühlten, angespannten, aus dem Ruder laufenden politischen Situation. Im Zustand der Hysterie sind da Teile des Politbetriebs, aber wir versuchen hier ganz geduldig und ruhig die Sache einzuordnen, in den Griff zu bekommen. Und natürlich auch die wesentlichen tiefen Schichten da dieser ganzen Entwicklung ins Auge zu fassen und herauszukristallisieren. Ich sende nach wie vor aus Georgien, aus der Hauptstadt Tiflis, Tbilisi, das sehr interessante Zentrum einer alten christlichen Kultur, benannt ja ursprünglich nach den heißen Quellen, die man hier gefunden hat, die auch heute noch eine große Rolle spielen. Ich konnte mir erstmals etwas am gestrigen Tag einen Überblick verschaffen, auch die wunderbaren Hügellandschaften studieren. Und das Interessanteste war natürlich das Gespräch, das ich geführt habe mit dem georgischen Ministerpräsidenten. Wir bereiten jetzt den Schnitt vor und die Untertitel, wir haben es auf Englisch geführt, damit Sie dieses einstündige, offene und sehr viele Themen aufgreifende Gespräch dann auch hören können. Und ich empfehle Ihnen jetzt schon, das dann zu tun, weil hier wirklich ganz andere Sichtweisen nicht nur auf die georgische Politik kommen, sondern auch auf die Europäische Union. Vereinigte Staaten, Russland natürlich aus der Sicht des georgischen Kleinstaats, eines Kleinstaats wie die Schweiz, noch kleiner. Und es ist bemerkenswert, was für eine Lawine, was für eine Kaskade, was für ein Bombardement an Fake News zum Thema Georgien über uns hereingebrochen ist in den letzten Monaten. Auf jeden Fall haben Sie da eine ganz andere Sicht. Und etwas, was mich beschäftigt seit dieser Konversation, seit diesem Interview, sind die Darstellungen des georgischen Ministerpräsidenten, der noch relativ jung ist, Anfang 40, Irakli Kobachidze, ein Jurist, der übrigens auch in Deutschland studiert hat, dort das Parteiensystem näher untersuchte, wäre ja auch interessant in der heutigen Zeit, da die Dysfunktionalitäten aus georgischer Sicht, aber eben mit der Perspektive Deutschland herauszupicken. Aber was er mir da an hochbrisanten Dingen erzählt hat, das lässt mich nicht mehr los. Vor allem die Versuche, die georgische Regierung, das Land in den Krieg in der Ukraine hineinzuziehen. Er redet da von einer globalen Kriegspartei mit Abgesandten auch aus der Europäischen Union. Ich habe ihn gefragt, ja, das ist ja eine Verschwörungstheorie. Er hat gesagt, nein, nein, das ist ganz konkret so abgelaufen. Die standen bei mir im Büro, man hat uns unter Druck gesetzt, man hat Resolutionen verabschiedet und wir wollten eigentlich nur unsere Ruhe haben. Wir wollten nur unsere Independenz, unsere Unabhängigkeit, unsere Friedlichkeit verteidigen. Wir wollen mit niemandem in den Krieg steigen. Wir haben viel zu viele Kriege gehabt in den letzten 30 Jahren. Ich habe noch mit jungen Parlamentariern gesprochen, die haben mir gesagt, mit 36 Jahren hat man hier schon drei Kriege erlebt. Das ist fürchterlich. Davon nimmt man überhaupt keine Kenntnis da in der Europäischen Union. Wir sind sehr pro-europäisch. Wir haben auch das Ziel eines NATO-Beitritts in der Staatsverfassung, aber wir wollen auch keinen Krieg mit Russland, dem mächtigen Nachbarn. Und da müssen wir aufpassen, wir wollen keine russischen Panzer, wir wollen russisches Geld. Also ganz pragmatisch, wie man da vorgeht. Und der Ministerpräsident sagte mir auch, er werde sich sehr vorsichtig ausdrücken, das sei wichtig in der heutigen Zeit der Kampf- und Brandparolen, dass man einen kühlen Kopf bewahre, auch die Geduld spielen lasse. Das sei gewissermaßen das Überlebensrezept des georgischen Kleinstaats. Und als Schweizer ist mir natürlich der Kleinstaat an sich sympathisch. Georgien von der Bevölkerungszahl her noch kleiner als die Schweiz, allerdings in einer Schlangengrube der Weltpolitik gelegen. Und insofern natürlich jetzt für den zugereisten Mitteleuropäer, wenn man so will, oder Westmitteleuropäer, ist das eine Fundgrube natürlich für Erkenntnis. Aber das Wichtigste, dass Sie eine andere Sicht mal aus erster Hand bekommen. Wir haben so viel darüber gelesen und ich verspreche Ihnen, da geht es jetzt nicht nur um Georgien, sondern das, was er sagt, ist wirklich auch für uns von Relevanz. Wie eben auch NGOs, internationale Organisationen, Medien bezahlen, die Berichterstattung da entsprechend in die gewünschte Richtung lenken. Und dies bekommt ja nun ganz verschärft Munition und auch Dringlichkeit vor dem Hintergrund, dass in den Vereinigten Staaten Elon Musk mit seiner Entbürokratisierungsbehörde im Tagestakt schwindelerregend aufdeckt, wofür da die US-Regierung alles Geld ausgegeben hat, vor allem auch die Entwicklungshilfeagentur USAID. Wenn wir da auf die georgischen Stimmen abstellen, kann man sagen, diese US-Behörde hat hier unter anderem da in dieser Hauptstadt regelrecht versucht, eine Revolution anzuzetteln mit amerikanischen Entwicklungshilfegeldern. Das sind also schon Fakten, die man zur Kenntnis nehmen muss und besonders wichtig für jetzt Medien- und Journalismusinteressierte, Elon Musk und Donald Trump decken auf, dass auch namhafte Zeitungs- und Medienportale ganz massiv Geld kassiert haben vom amerikanischen Staat. Und das ist, und da hat Trump nicht Unrecht, wenn er das sagt, einer der ganz großen Skandale. Und wir werden auch erwähnen und darlegen, welche Konzerne da betroffen sind. Da werden dann auch einigen Leuten noch die Augen aufgehen, beziehungsweise sie werden sich bestätigt fühlen, dass da eben sehr viel nicht einfach zufällig Mainstream-Journalismus ist, sondern dass da wirklich tatkräftig von politischer Seite mit Geld hineingespielt wurde. Und lassen Sie mich dazu noch eine Erfahrung aus eigener Warte beisteuern. Selbstverständlich ist es so, dass es da Zensur gibt. Natürlich. Es gibt Organisationen, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika, die führen schwarze Listen und die sagen, diese und diese Medienportale in Europa, in Amerika, und da sind dann ganz bekannte Namen darunter, die dürfen keine Online-Werbung mehr erhalten, weil sie angeblich, wie es dann heißt, russische Propaganda betreiben. Und russische Propaganda zum Beispiel, um jetzt nur dieses Thema herauszupicken, das ist natürlich alles, was den ganz einseitigen schwarz-weißen konfrontationspropagandistischen Bedröhnungen widerspricht, die eben von den Regierungen bis vor kurzem auch in Washington ausgegangen sind. Also hier wird mit härtesten Bandagen Einfluss genommen und für mich sehr interessant, wie hier ein Regierungschef ganz offen und freimütig aus seiner Erfahrung besonnen, ruhig, er ist kein Brandprediger, er ist da kein Pauker, der georgische Ministerpräsident, wie der einfach aus seiner Erfahrung heraus das Ganze schildert. Das also kommt, das werden wir bringen, seien Sie gespannt und freuen Sie sich darauf. Doch bevor wir es vergessen, jetzt das eigentliche Thema der heutigen Sendung, die neue Ausgabe, lassen Sie mich das kurz in meinem iPad Ihnen zeigen. Vielleicht hier etwas schwierig mit den visuellen Effekten. Was Sie da sehen, ist eine Brandmauer und da hinten sind zahlreiche Flaggen zu sehen, Deutschlandfahnen und AfD-Fahnen hinter eben dieser bröckelnden Mauer, einer Brandmauer aus Backstein und darunter der Titel «Die AfD ist interessant, die Nazi-Rhetorik ihrer Gegner geht in die Irre». Ich habe einen längeren Aufsatz geschrieben, Rechenschaft abgelegt über meine Sicht auf diese Partei. Ich habe ja dazu schon einiges gesagt, hier auch in der Sendung, geschrieben auch im Blatt, in verschiedenen Kommentaren, aber hier vielleicht mal eine Synthese. Etwas ausgedehnter, etwas ausführlicher nehme ich Stellung zu diesen Vorwürfen, was ich davon halte, wie ich diese Vorwürfe auch einordne, wie sie aus schweizerischer Sicht zu bewerten sind. Und ich glaube, man darf da wirklich sagen, das ist ein Artikel, den Sie so in der deutschen Presse unmöglich lesen können. Das gibt's gar nicht, weil ich wirklich, ich glaube zumindest, urteilen Sie selber, eine völlig andere Perspektive einnehme. Und zwar eine schweizerische, eine direktdemokratische, könnte man sagen, nicht die Perspektive eines Gegners der Bundesrepublik. Ich habe auch nichts gegen Parteien wie zum Beispiel die CDU, CSU oder die FDP, ganz im Gegenteil. Ich kenne ja diese Exponenten auch noch aus meiner früheren Tätigkeit, die Grünen und so weiter. Ich bin zwar nicht nicht einverstanden, aber ich bin ein Verfechter und Verteidiger des parteipolitischen Pluralismus. Und deshalb ist es eben wichtig, diese AfD nicht immer mit dem Sprung in der Schallplatte gewissermaßen im Rückbezug auf diese fürchterlichen Jahre 33 bis 45 zu interpretieren. Ich habe dazu eine Sondersendung gemacht, sehr viel Echo bekommen, und das ist hier gewissermaßen der Versuch, aus dieser Sondersendung von Weltwoche Daily auch auf Papier, schwarz auf weiß, diese Gedanken noch einmal und vielleicht auch etwas in dem Sinn bezugsreicher zu formulieren, festzuhalten, dass das nicht einfach gesagt wird im Internet, sondern dass das auch sprachlich und schriftlich festgehalten wird. Die geschriebene Sprache ja nach wie vor das präziseste Instrument, das wir haben, um die Wirklichkeit zu beschreiben. Hexenjagd gegen Netanyahu, das wird nicht allen gefallen, was da der Francis Pike geschrieben hat, wie man jetzt da eben mit Haftbefehlen und versucht, dem israelischen Premier zu Leibe zu rücken. Er ist in manchen Kreisen, in vielen Kreisen, vielleicht einer der umstrittensten, meistkritisierten Premierminister unserer Tage. Umso wichtiger ist es, hier mal einen journalistischen Pflichtverteidiger in Anschlag, in Stellung zu bringen, mit guten Argumenten, und das ist Francis Pike auf jeden Fall. Lassen Sie sich davon provozieren, lassen Sie sich davon inspirieren. Wir haben einen großen Aufsatz von Anders Tegnell. Anders Tegnell, falls Sie sich noch erinnern können, ist der Mann, der in Schweden die Corona-Politik bestimmt hat, die sehr liberale Corona-Politik, und deshalb aufs Dach bekommen hat. Und das weitere Thema hier, ein wichtiges, auf das Allerwichtigste komme ich dann noch, US-Milliarden für linke Medien. Präsident Trump enttarnt das Propagandakartell. Das habe ich vorhin in meiner Einleitung schon angesprochen. Jetzt aber der Fundamentalaufsatz, sehr, sehr fundiert, wirklich geschrieben vom deutschen Schriftsteller und Bestsellerautor Jörg Friedrich. Mittlerweile, was mich sehr freut, regelmäßig in der Weltwoche zu lesen. Er schreibt eine Chronik, eine Geschichte der Bundesrepublik anhand der Brandmauern. Und er sagt, Deutschland ist auf Brandmauern errichtet. Und er beschreibt sehr kundig, auch sehr humorvoll und tiefgründig die Bedeutung der Brandmauer in der deutschen Politik. Und das hat natürlich seine ganz eigene Bewandtnis jetzt mit diesem Namen Jörg Friedrich, denn Jörg Friedrich ist vielleicht ein bisschen unsterblich geworden mit seinem Buch «Der Brand», in den 2000er Jahren herausgekommen. Ein wirklicher, glaube ich, Millionenseller, eines der erfolgreichsten Bücher, das damals herausgekommen ist und das sich erstmals in dieser Tiefe mit dem Bombenkrieg der Alliierten in Deutschland befasst hat. Und das hat riesige Kontroversen ausgelöst, große Diskussionen, viel Zustimmung, und zwar über Parteigrenzen hinweg. Also Jörg Friedrich ist als Schriftsteller das passiert, was einem gar nichts Besseres eigentlich passieren kann, nämlich dass man eine echte Diskussion, eine polarisierte Diskussion auslöst. Das zeigt, dass man einen ganz wichtigen Nerv hier getroffen hat. Und Sie kennen da meine Auffassung. Nichts ist wichtiger als das Gespräch, die Auseinandersetzung. Ich bin kein Psychoanalytiker, ich bin kein Freudianer, aber ich bin gegen die Verdrängung. Ich bin dafür, das Verdrängte, das Nicht-Gesagte, aber gesagt sein Sollende nach vorne zu bringen, damit man darüber redet, um die Beklemmung wegzubringen, die ungesunde Beklemmung, die leider in Deutschland momentan ein Begleitphänomen, eine Dauererscheinung in der Diskussion, in der öffentlichen Streitkultur ist, in der ja gar nicht richtig gestritten wird. Solange eben Brandmauern errichtet werden, sind sie nicht mehr in der Demokratie. Es geht eben darum, Brandmauern einzureißen, Leute nicht auszusperren oder einzumauern, sondern sie zu widerlegen, wenn einem ihre Meinung nicht passt. Das ist Demokratie. Und über solche Fragen schreibe ich natürlich auch in meinem Aufsatz. Die AfD ist interessant, was diese AfD ist, was sie will, woher sie kommt, warum die Einordnung mit den 30er und 40er Jahren meines Erachtens überhaupt nicht schlüssig ist, wobei sie in Deutschland nichts ohne Bezug auf diese Zeit einordnen können von heute. Selbstverständlich, die Geschichte kann man nicht einfach hinter sich lassen. Die ist Teil von uns. Sie prägt uns. Man muss sie auch akzeptieren. akzeptieren, aber man muss auch bereit sein, einen Schritt weiter zu gehen. Und das heißt ja nicht, dass man dann das ausblendet oder nicht mehr zur Kenntnis nehmen will, aber diese Diskussion einmal ganz entspannt, offen zu führen und hier auch mal eine ganz andere Sicht zu hören, eben auch eine verteidigende Sicht, eine entwarnende Sicht, das gibt's bei Ihnen ja gar nicht. Das ist ja eigentlich eine Abstrusität, dass da die Schweizer kommen müssen, um Ihnen das zu erklären. Ich meine, Sie haben so viele Journalisten, so viele Zeitungen, kommen denn die eigentlich, machen die eigentlich den ganzen Tag, meine Damen und Herren? Aber das ist eine andere Frage. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das ist von dieser Vorschau aus Georgien heute ein ganz intensiver Tag. Wir fahren nach Gori und dann an die Grenze zu diesen abtrünnigen Provinzen, wo die russischen Truppen stehen. Man sagt immer, die georgische Regierung sei russenfreundlich. Entschuldigung, die Russen besetzen 20% von diesem Territorium. Und darüber habe ich natürlich mit dem Premierminister auch gesprochen. Wie schätzt er denn diese Russen ein? Sehr, sehr vorsichtig, aber ich glaube, sehr sachgerecht und sachadäquat. Ich werde das Stalin-Museum besuchen. Stalin, der berühmteste, der berüchtigste Sohn der georgischen Geschichte. Ja, man vergisst das vielleicht, aber er ist ein Georgier, er war ein Georgier und es gibt ein Museum hier, aber die Einstellung der Georgier zu Stalin ist sehr, sehr ambivalent und die junge Generation, habe ich mir sagen lassen, die weiß gar nicht mehr, wer das eigentlich ist. Für meine Alterskohorte ist das natürlich ein Name, der ganz extrem polarisiert und in die Geschichte also unauslöschlich eingegangen ist. Ein Georgier, das werden wir anschauen. Dann am Sonntag viele Interviews, Gespräche mit verschiedenen Exponenten und das geht dann weiter, bis ich dann nächste Woche in eine andere Hauptstadt entschwinde, bevor ich in die Schweiz zurückkomme. Es bleibt also interessant, es bleibt abwechslungsreich und wir versuchen natürlich immer hier am Puls diese Verwerfungen und jüngsten Entwicklungen für Sie dabei zu sein, ohne Anspruch, die absolute Wahrheit zu verkünden, aber zumindest den Versuch zu unternehmen, etwas Gegensteuer zu geben gegen das, was einfach allzu ungefragt verbreitet und dann auch nachgeschrieben, nachgeplappert wird. Ich glaube, das ist ja die entscheidende Aufgabe des Journalismus, immer etwas Gegensteuer zu geben. Und natürlich sind Sie auch eingeladen, Gegensteuer zu geben. Zu dem, was ich sage, machen Sie auch mit Zusendungen, mit Themenanregungen. Vielen herzlichen Dank dafür. Nun einen Gruß, einen Morgengruß oder einen Tagesgruß an Sie, wo immer Sie auch sind. Genießen Sie das Wochenende. Genießen Sie das Leben, genießen Sie jeden Tag, der uns geschenkt ist. Wir können nichts dafür und wir sind viel zu wenig dankbar für das, was wir hier genießen, machen, was wir aus dem Leben machen können. Mark Twain, gib jeden Tag die Chance, der Beste deines Lebens zu werden. Bis bald, Fiederluege miteinander, ich melde mich zurück.